Vergangene Woche haben wir ja darüber gehört und auch gesprochen, dass Nachfolge etwas kostet. Nämlich das eigene Leben komplett dem Herrn Jesus zu unterstellen und auch keinen Lebensbereich seinem verändernden Wirken vorzuenthalten. Und am Ende dieser Belehrungen des Herrn, die Grundlage der letzten Predigt waren, da hat dann der Herr Jesus eine besondere Prophetie gegeben. In Lukas 9, Vers 27. Und dort spricht er: Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Es ist teilweise gerätselt worden, wie er das genau gemeint hat. Die naheliegendste Erklärung ist jedoch, dass sich diese Prophetie des Herrn Jesus bereits eine Woche später schon erfüllt hat, als er nämlich drei seiner Jünger auf einen hohen Berg mitnahm und sie dort an Jesus einen Vorgeschmack der Herrlichkeit erleben durften, wie er Jesus sie bei seiner Wiederkunft dann im künftigen Königreich, dem sogenannten tausendjährigen Reich, haben wird. Und davon hören wir im heutigen Predigttext, und das ist Lukas 9, die Verse 28 bis 36. Wir finden diesen Text sowohl bei Lukas als auch bei Matthäus in Kapitel 17 als auch bei Markus in Kapitel 9. Und wir hören eben den Abschnitt aus Lukas 9 ab Vers 28. Und dort steht: Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Erstens der Glanz der Herrlichkeit. Wer den Herrn Jesus von euch kennt, der weiß ganz genau, dass dieser Zimmermann aus Nazareth Gott ist, Gottes Sohn, obwohl er den Herrn nie gesehen hat. Die Bibel sagt es ihm, der Heilige Geist bezeugt es ihm. Als der Herr Jesus aus der Ewigkeit auf die Welt kam, als ein Baby, als er sich so erniedrigt hat und Mensch wurde, da war seine göttliche Herrlichkeit verschleiert. Sie war verborgen durch seinen natürlichen Leib, durch seinen menschlichen Leib. Die Göttlichkeit des Herrn Jesus war verhüllt, obwohl er noch immer Gott war, natürlich. Gott und Mensch. Interessant ist, dass der Herr Jesus in Johannes 17 in seinem langen Gebet zum Vater, dass er da den Vater bittet, dass seine ursprüngliche Herrlichkeit, die er im Himmel mit dem Vater geteilt hat, dass der Vater die wiederherstellen möge. Und so heißt es in Johannes 17, Vers 4 bis 5, da spricht Jesus zum Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir wissen auch aus dem Philipperbrief, aus diesem schönen Hymnus, dass Jesus diese Herrlichkeit eben nicht wie einen Raub festgehalten hat, sondern aufgegeben hat, um sich zu erniedrigen, auf diese Welt zu kommen. Die Frage ist jetzt, wann das geschah, dass der Herr Jesus diese Herrlichkeit wieder bekam, die er vor der Schöpfung im Himmel schon hatte. Es begann natürlich mit seiner Auferstehung von den Toten und dann vollends mit seiner Auffahrt in den Himmel zur Rechten Gottes. Wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 9 berichtet wird. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Eine Wolke umgibt oft Gottes Herrlichkeit. Im Alten Testament wird in diesem Zusammenhang von der Schechina gesprochen, der Wolke, also dieser Herrlichkeitswolke Gottes. Diese erfüllte zum Beispiel den Tempel, als Salomo dieses wunderbare Bauwerk gebaut hat, mit einem Gebet eingeweiht hat, kam die Herrlichkeitswolke und erfüllte den Tempel. Jetzt ist unser Herr Jesus im Himmel erhöht und verherrlicht. Der Jünger Johannes, der hier mit auf dem Berg war, der durfte später den Herrn Jesus am Ende seines Lebens nochmal so sehen. Und zwar, als er die Worte der Offenbarung empfangen hat, das letzte Buch der Bibel. Er sieht in einer Vision eine unglaublich erhabene, ehrfurchtgebietende Gestalt, weiß, feurig, mit gewaltiger Stimme, leuchtend wie die Sonne in ihrer Kraft. Jesus, der erhöhte Herr, und Johannes fällt zu seinen Füßen wie tot. Und der Herr muss ihn dann trösten. Er legt seine Hand auf seine Schulter, fürchte dich nicht. Ihr könnt das nachlesen in Offenbarung Kapitel 1. Die drei Jünger hier auf dem Berg erleben etwas Ähnliches. Vermutlich war es der Berg Hermon. Dieses sehr hohe und abgelegene Bergmassiv, ganz im Norden, liegt in der Nähe der Stadt Caesarea Philippi, in der sich ja die vergangenen Ereignisse zugetragen haben. Jesus war also schon dort in der Nähe. Und heute stellt dieses Gebiet, ihr kennt es vielleicht auch von den Nachrichten oder von der Geografie, den Grenzbereich da zwischen Libanon, Israel und Syrien. Der Berg Hermon ist abgelegen und sehr hoch, fast so hoch wie die Zugspitze an seiner höchsten Stelle, 2814 Meter. Dort liegt auch Schnee und man kann Skifahren. Dort sind auch militärische Einrichtungen von Israel, vom Geheimdienst und von den United Nations. Jesus stieg auf diesen Berg mit drei seiner Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus. Er wollte in der Einsamkeit dort beten, wie wir hören. Und dann auf einmal diese majestätischen und furchterregenden Veränderungen bei Jesus. Sein Angesicht leuchtete. Und zwar mit der gleißenden Helligkeit und Strahlkraft der Sonne. Von Jesus ging ein extremes, vollkommenes Licht aus, was für das menschliche Auge unerträglich ist. Wenn du nachher in die Sonne schaust, ein paar Minuten bist du blind, mach es nicht. Das ist ein Licht, das kann man nicht aushalten. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. So steht es im Parallelbericht Matthäus 17, Vers 2. Alles leuchtete an Jesus mit ungeheurer Reinheit und Helligkeit, selbst seine Kleidung. Und sie erschien in einem strahlenden Weiß, dagegen ist das Weiß grau, schwarz, gar nichts. Das war so ein Weiß, wie man es noch nie auf der Welt gesehen hat. Und auch nie irgendjemand wieder so weiß kriegen kann. Egal mit Chemie, mit sonst was. Es ist unmöglich. So ein Weiß gibt es erst wieder, wenn an dem Tag, wenn der Herr Jesus in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, auf diese Welt, um sein Reich aufzurichten. Auch hier nochmal ein Vers aus dem Parallelbericht, diesmal aus Markus 9, Vers 3. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Was haben die drei Jünger da oben auf dem Berg erlebt? Man kann es vergleichen vielleicht wie bei Kindern, kleinen Kindern, die an Heiligabend vor der Bescherung einen Blick durchs Schlüsselloch erhaschen in das herrlich geschmückte Weihnachtszimmer. Oder wie das Glück und die Vorfreude, wenn eine werdende Mutter das erste Ultraschallbild ihres klitzekleinen Kindes in der Hand hält. Petrus, Johannes und Jakobus bekamen einen Vorgeschmack der Herrlichkeit, die der Herr Jesus in seinem künftigen Reich haben wird. Sie sahen für eine kurze Zeit den Glanz der Herrlichkeit Jesu. Sie durften die majestätische Herrlichkeit Gottes in Jesus sehen. Das war etwas ganz Besonderes und Seltenes. Denn für die meisten Gläubigen gilt ja 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Vor der Wiederkunft des Herrn Jesus hatten nur ganz wenige Gläubige die überwältigende Herrlichkeit, dieses Vorrecht, diese überwältigende Herrlichkeit zu sehen, wie durch Schlüsselloch. Johannes, haben wir vorhin schon erwähnt, war einer von denen. Als er die Worte der Offenbarung empfing durch den Geist Gottes, da durfte er den verherrlichten Jesus erblicken. Denken wir aber auch an Mose, der auf dem Berg Sinai stieg und dort der Herr einen Bund mit Israel geschlossen hat und ihm auch die Gebote offenbart hat. Und ich möchte mal aus 2. Mose 19 einen Abschnitt lesen, wo wir diese Begegnung, die Mose mit Gott hatte, nachvollziehen können. 2. Mose 19, Vers 16 bis 19. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete. Und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Das wird dann weiter beschrieben natürlich, was Gott gesagt hat. Und Mose, der war so vertraut mit dem Herrn, dass es sein größter Herzenswunsch war, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und er sagt es dann auch in Kapitel 33, dem Herrn ab Vers 18, da steht, er, also Mose, antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Wisst ihr, was dann geschehen ist, als Mose herabstieg von dem Berg mit den Tafeln der Gebote, die vom Finger des Herrn beschrieben waren? Klammern, die Tafeln hätte ich gern mal gesehen, wie Gott geschrieben hat mit seinem Finger. Aber das, vielleicht dürfen wir das noch sehen in der Herrlichkeit, ich weiß es nicht. Jedenfalls war von dem Licht Gottes auf Mose etwas übergegangen. Ganz interessant, denn seine Gesichtshaut strahlte. 2. Mose 34, Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Der Widerschein der Herrlichkeit Gottes lag auf seinem Angesicht und der Glanz Gottes spiegelte sich in Mose wieder, nachdem er dem Herrn begegnet war. Denken wir auch noch an Elia, der war ja auch mit auf dem Berg. Und Elia, als er noch auf der Erde lebte, hatte eine Gottesbegegnung am Berg Horeb. Der Herr forderte ihn, dort auf dem Berg auf, aus der Höhle herauszutreten, in der er sich verborgen hatte. 1. Könige 19,11: Komm heraus, sagte der Herr, und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da ging der Herr tatsächlich an ihm vorüber. Jedoch blieb der Herr auch in gewisser Weise verhüllt vor ihm. Vorboten des Herrn waren ein Sturm, dann ein Erdbeben und ein Feuer und auf einmal die Stimme eines sanften Säuselns. Das war der Herr, der mit ihm redete und ihn mit neuen Aufträgen versah. Zum Schluss noch eine Erinnerung an den Propheten Hesekiel. Er bekam in Hesekiel 1 eine ehrfurchterregende Vision des Herrn. Er sah eine große Wolke, loderndes Feuer. Er sah auch die Engel, von denen Alexander im Gebet gesprochen hat. Er sah einen Strahlenglanz, etwas wie eine Himmelsausdehnung, wie Kristall. Einen Goldschimmer. Er hörte eine Stimme. Er sah einen Thron wie Saphirstein. Und auf dem Thron beschreibt er eine Gestalt wie ein Mensch, allerdings bestehend aus Feuer und dem Glanz des Regenbogens. Dann steht in Hesekiel 1,28, so war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Der Prophet bekennt im gleichen Vers über diesen Augenblick, als ich sie, die Herrlichkeit des Herrn, sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Diese Gottesmänner durften die Manifestation der Herrlichkeit Gottes mehr oder weniger deutlich sehen. Es gibt jedoch einen Zeitpunkt in Gottes Heilsplan, da werden es alle Menschen sehen. Wie herrlich die Majestät, von der wir vorhin gesungen haben, des Sohnes Gottes ist. Wie gewaltig und wie allumfassend und wie durchdringend. Alle Menschen werden zu diesem festgesetzten Zeitpunkt am Tag des Herrn, den Herrn Jesus in seiner großen Macht und Herrlichkeit sehen, wenn er vom Himmel herabkommt, wenn er ein allumfassendes Gericht hält und seine tausendjährige Herrschaft auf der Erde aufrichten wird. Niemand kann das verhindern. Und Jesus selber hat diesen glorreichen Augenblick, auf den die Weltgeschichte sich wie auf einen Brennpunkt zubewegt, prophetisch vorhergesagt. Hören wir mal auf die drei Evangelisten, Lukas, Markus und Matthäus, die von diesem Augenblick sprechen. Lukas 17, Vers 24. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zu anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Lukas 21, Vers 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Markus 13, 26. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und Matthäus 24, Verse 27 bis 30. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Bei 29 weiter. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. haben wir gemerkt, wie das Wort Gottes hier das dreimal betont, in großer Macht und Herrlichkeit. Bei der Wiederkunft Jesu, da wird die Göttlichkeit und diese herrliche Majestät des Herrn nicht mehr verhüllt sein, sondern in völliger Klarheit und völliger Vollmacht offenbar werden. Und alle Unbekehrten werden dann vor Angst und auch vor schlechtem Gewissen und vor Scham zu Tode erschrecken. Doch alle Gotteskinder dürfen ihre Häupter erheben, weil sich ihr Erlöser naht. Zurück zu unserem Predigttext. Was hat nun das kurze Aufdecken der Herrlichkeit des Herrn Jesus, das er den drei Jüngern auf dem Berg gewährte, zu sagen? Schauen wir dazu noch einmal in den Bibeltext hinein. Zuerst in Vers 29. In Vers 29 erfahren wir, während welcher Aktivität Jesus verklärt wurde. Es war, als er betete. Und das darf uns zur Ermutigung werden. Als Jesus betete, fing er an zu leuchten. Das steht hier. Natürlich ist es ein Leuchten nach dem Gespräch mit dem himmlischen Vater. Wie bei Mose und wie bei Jesus. Das ist natürlich die Ausnahme, so ein Leuchten. Aber uns zeigt es eine biblische Wahrheit trotzdem auf, nämlich dass Beter verändert werden, auch wenn sie nicht so physikalisch strahlen wie Jesus. Uns zeigt es die biblische Wahrheit, dass Gott an Betern gnädig und mächtig arbeitet, dass Beter durch die Begegnung mit dem Herrn eine heilige Verwandlung erfahren. Und das ist doch das Wunder, dass du und ich, dass wir eigentlich tagtäglich fast in unserem Glaubensleben auch erleben. Jesus handelt auf unser Gebet hin und zwar meistens zuerst an uns selber. Das ist ja diese Wahrheit. Er behandelt quasi unser Herz, er verändert, er heiligt auch unsere Einstellungen, unsere Wünsche, unsere Sichtweisen der Welt, unsere Sichtweisen eines anderen Menschen oder auch unsere Sichtweise der Gemeinde. Hanna aus dem Alten Testament ist da ein Beispiel. Ihr kennt die Geschichte, als sie unter Weinen und Flehen um ein Kind betete. Da veränderte zuerst der Herr sie selber, ihr Herz, indem er von ihr die Bitterkeit und Traurigkeit nahm und ihr Hoffnung ins Herz gab. 1. Samuel 1,18 beschreibt Hanna, nachdem sie dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet hatte, und dort steht, so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Gott hatte sie da verwandelt, obwohl noch gar nichts passiert war. Sie war noch gar nicht schwanger geworden, das Wunder tat Gott später. Aber er hatte sie, die Beterin, zunächst verwandelt. Wisse also, dass du, indem du aufrichtig den Herrn suchst im Gebet, von ihm selber in deinem Herzen heilsam behandelt und verändert wirst. Ein großer Segen des Gebetes. Und das ist gut so, denn so werden wir fähig, überhaupt erst Gottes Willen zu tun, der uns manchmal schwerfällt, oder Menschen zu lieben, die wir eigentlich nicht lieben können, oder jemand um Verzeihung zu bitten, weil der Herr unsere Hartherzigkeit erst nehmen muss. Und das kann er tun, wenn wir zu ihm kommen im Gebet. Beten verändert Beter. Möchtest du dich dieser heilsamen Behandlung durch deinen himmlischen Vater nicht gerne unterziehen? Dann sei ein Beter. Beter werden verwandelt. Zweitens, die Verklärung Jesu auf dem Berg zeigt auch die Liebe des Herrn Jesus zu uns, zu seiner Gemeinde. Überlegen wir einmal, der Preis, den Jesus zahlen musste, um das Erlösungswerk zu vollbringen, war ja nicht nur, dass er sein Leben hingegeben hat. Das ist uns klar. Es war nicht nur, dass er den Zorn Gottes auf sich gezogen hat, an unserer Stelle, dass er den Riesenberg an Schuld stellvertretend für uns getragen hat, dass er zum Sünder werden musste, obwohl er unschuldig war. Der Preis, den Jesus zahlen musste, umfasste noch mehr. Jesus musste die Vorrechte seiner Herrlichkeit zurücklassen und sogar zweimal ganz bewusst seine Herrlichkeit verbergen. Bei seiner Menschwerdung zuerst und dann noch einmal nach der Verklärung. Er war ja schon verherrlicht. Dann musste er das alles wieder zurückgeben. An einem Beispiel kann uns das klar werden. Stell dir vor, du würdest aus Liebe zu jemand, Situation jetzt egal, einfach aus Liebe zu jemand, dein Leben hier aufgeben, hier in Deutschland. Und fortan würdest du, weil es nur so geht, in stinkenden Lumpen, krank, obdachlos, in den schlimmsten Slums der Welt leben. Vielleicht in Bombay in Indien. Mumbai heißt es jetzt, glaube ich. Da schlafen die Leute nachts auf den Gehsteigen, habe ich nachgelesen. Nur mit viele, die Ärmsten der Armen, nur mit einer Plastiktüte bedeckt. Sieht aus wie eine Leiche, die da liegt. Die können das auch nur machen, bis der Monsun kommt und alles überschwemmt. Dann müssen die woanders hin, unter Brücken und Berghänge. Stell dir nun vor, du wärst so jemand, würdest aber für ein paar Minuten wieder eingesetzt werden in dein Leben hier in Deutschland, in dein vorheriges Leben, in Rödental, in Coburg, in Buch, in Lichtenfels, in Hildburghausen oder wo auch immer du wohnst. Doch du weißt, nur wenn du zurückgehst in den Slum dieser Millionenstadt, nur mit einer schmutzigen Plastiktüte, kannst du die Person retten, die du liebst. Und wenn du das dann tust, dann hast du vollkommene Liebe zu der Person, um deren Willen du dies Elend erneut auf dich nimmst, nachdem du zurückgekommen bist. Jesus zahlte den Preis und gab seine Herrlichkeit auch an dieser Stelle wieder zurück. Warum? Er wusste, sein Weg war die Erniedrigung bis hin zum Kreuz. Warum? Nochmal die Frage, um dich aus der Verlorenheit zu retten. Das zeigt seine Liebe. Das ist Liebe. Und so zeigt die Verklärung Jesu, wie lieb er uns hat, wie lieb er die Gemeinde hat, wie lieb er dich und mich hat. Gottes große Liebe, wir sehen sie in Jesus. Drittens, machen wir uns noch einmal über das Leuchten Gedanken. Dazu eine Frage gleich. Meinst du, auch wir als Gläubige können jetzt schon leuchten? Antwort, ja und nein. Gehen wir zuerst zum Nein. Nein, weil unsere endgültige Verherrlichung ja erst nach unserer Auferstehung möglich sein wird. Im Königreich des Herrn Jesus, beziehungsweise im Himmel. Und dazu hören wir einfach mal den Schluss des Gleichnisses vom Unkraut in Matthäus 13, ab Vers 40. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dann werden die Gerechten leuchten. Doch andererseits dürfte ja Mose, wie gehört, schon das Licht des Herrn reflektieren. Wie der Mond, der von sich aus gar nicht leuchtet, aber weil er das Sonnenlicht bekommt und reflektiert, kann er leuchten. Und Gläubige können und werden leuchten. Gott bewirkt es in ihnen, also gibt es auch die Antwort ja. Denn wer durch den Glauben an Jesus wiedergeboren ist, in dem wohnt ja der Herr Jesus, in dem wohnt ja das Licht. Und der ist mit Gottes Geist versiegelt. Und daher darf er leuchten im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne leuchten, weil er innerlich hell geworden ist durch seine Errettung. Und deshalb spricht Jesus seinen Nachfolgern ja auch ganz verbindlich zu und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt das Licht sein. Er spricht es ihnen einfach zu und sagt, ihr seid es, ihr seid Licht. Matthäus 5, 14. Und schon in Psalm 34, 6 haben wir diese Verheißung. Und da steht, die auf ihn blicken, werden strahlen. Entschuldigung. Die auf ihn blicken, werden strahlen. Deswegen nochmal die Frage, wie kannst du als Mensch nun strahlen? Natürlich zuerst, indem man sich zu Jesus bekehrt und ewiges Leben erhält. Und dann kann man ja sagen wie Paulus, Ich lebe nicht mehr selber, sondern Christus lebt in mir. Christus, das Licht, lebt in mir. Ich bin ein Kind des Lichts geworden. Und dann, wenn wir also Christ geworden sind, natürlich durch unseren geheiligten Lebensstil. Weil wir ja lernen, Gottes Willen zu tun, weil wir ja lernen, gerecht zu leben, heilig zu leben, die Frucht des Geistes zu vollbringen, heilige Charakterzüge, heilige Denkrichtungen anzunehmen, gute, Gott wohlgefällige Reden zu führen, Gott wohlgefällige Taten auszuüben. Und deswegen gibt es ja auch diese Anweisung dann in der Bergpredigt, ein bisschen später, nach dieser Zusage, ihr seid das Licht, sagt Jesus Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie kann ich als bekehrtes Gotteskind noch leuchten und strahlen? Indem ich Gott gehorche. Jeder Gehorsamsakt ist ein heiliges Anschalten eines Scheinwerfers. Oder wie das Angehen der Straßenlaternen in der Dunkelheit. Wir reflektieren Gottes Herrlichkeit, wenn wir geistlich vorbildlich leben. Wenn wir das Zeugnis von Jesus geprägten Worten, von Jesus geprägten Taten, von Jesus ähnlichen Verhaltensweisen in dieser dunklen Welt aufrichten, dann sind wir wie so Straßenlaternen, die auf einmal den Weg erleuchten in einer dunklen Weltnacht. Kann man uns an dem Leuchten erkennen, als Nachfolger Jesu? Also eine kaputte Straßenlaterne taugt gar nicht viel. Können andere Jesus in dir sehen? Strahlen deine Werke Christus Ähnlichkeit aus, deine Worte, dein Wesen? Leuchtet der Herr Jesus aus dir? Leuchtet der Welt Jesus entgegen durch dich, wenn du ihr begegnest? Stellst du eine Lampe dar, die anderen den Weg zum Leben erleuchtet? Paulus schreibt das den Philippern, Philipper 2, Vers 15 bis 16, in einer neueren Übersetzung. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertretenen und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. So viel zu dem Leuchten. Ein großer zweiter Punkt, das ist das Thema des Todes. Das große Thema des Todes. Der Tod wird gern verdrängt als Thema, ihr wisst das. Oder ins Gegenteil verkehrt, indem man ihn schönt oder salonfähig macht. Man redet zum Beispiel von Schwangerschaftsabbruch statt von Mord. Oder es gibt das Wort Euthanasie, wörtlich übersetzt schöner Tod. Eigentlich ist das definitionsgemäß die bewusste Herbeiführung des Todes eines Menschen. Auf Todesanzeigen liest du den Spruch, wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade. Als wäre allein das Sterben für alle und jeden schon die Erlösung von allem, obwohl die Schrift doch sagt, dass nach dem Sterben für alle Unerlösten was ganz anderes auf dem Plan steht, nämlich das Erscheinen vor dem schrecklichen Gericht Gottes. Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Schauen wir noch einmal in unseren Text mit der Frage, worüber reden Mose und Elia eigentlich mit Jesus? Also auf keinen Fall reden sie über das Wetter, obwohl das ja auch nicht schlimm ist, über das Wetter zu reden. Sie reden auch nicht über was Schönes eigentlich, sondern es ist ein Höhepunkt hier, wie eine Hochzeitsfeier, und dann reden die über den Tod. Aber ich meine, der Tod ist was total Wichtiges. Es macht Sinn, über den Tod zu reden. Vers 30 bis 31, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, von seinem Exodus oder Exitus, von seinem Tod, den er in Jerusalem erfüllen sollte, vom Kreuz. Davon redeten die. Das war doch das Ziel seines Kommens. Und dieses Wort Exodus erinnert auch an den Exodus Israels. Dieser wunderbare Auszug des Volkes Israel, begleitet von überwältigenden Wundern Gottes. Was war dieser Exodus? Eine Befreiungstat Gottes. So auch der Tod des Herrn Jesus. Er befreite zuerst mal den Herrn Jesus von seinem Leben der Niedrigkeit, denn durch die Auferstehung und die Himmelfahrt wurde er ja erhöht. War also für Jesus auch ein Exodus von der Niedrigkeit zur Herrlichkeit. Und der Tod des Herrn Jesus befreit auch natürlich alle, die an ihn glauben, vom ewigen Tod, das wisst ihr. Für die Gläubigen stellt der Kreuzestod Jesu auch sowas wie ein heiliger Exodus dar. Nämlich ein Herausgehen aus der Sklaverei der Sünde und weg von dem gerechten Zorn Gottes und ein Versetztwerden in das verheißene Land der Herrlichkeit des Himmels. Aber zum Tod müssen wir noch mehr sagen. Die zwei verherrlichten Gottesmänner hier, Elia und Mose, die belegen doch mit ihrer Anwesenheit auf dem Berg auch die großartige Tatsache der Auferstehung. Wie hätten sie sonst dort erscheinen können? Sie beweisen die Auferstehung. Und genau genommen sogar zwei unterschiedliche Arten oder Akte der Auferstehung. Mal zuerst zu Mose. Mose starb doch auf einem Berg, kurz bevor Israel in das verheißene Land einziehen durfte. Wir lesen, der Herr begrub ihn, seinen Leib. Niemand fand ihn übrigens. Jedenfalls ist er gestorben. Und hier heißt es nun in Vers 31 ausdrücklich, er erscheint in Herrlichkeit. Also war er lebendig, er war da, verherrlicht. Nun müssen wir sagen, dass bei Mose das sicherlich so war, dass nur seine Seele verherrlicht war. Und sein Leib wartete noch auf die Auferstehung. Alle Heiligen, auch die verstorbenen Gläubigen, auch du, wenn du die Entrückung nicht erlebst, dann kommst du zwar zum Herrn Jesus, musst aber noch auf deine Auferstehung des Leibes warten. Das wissen wir, wir haben das gelesen in der Bibelstunde 1. Thessalonicher 4. Das geschieht dann erst zum Zeitpunkt der Entrückung. Dann bekommen wir unseren verherrlichten Leib. Und so einer ist Mose auch. Elia dagegen wurde vom Herrn in einem feurigen Wagen lebendig in den Himmel aufgenommen. Wie die Leute, die entrückt werden, die Christen. Er wurde in den Himmel aufgenommen, ohne leiblich zu sterben. Und wenn er hier nun in Herrlichkeit erscheint, auf dem Berg, dann mit einer verherrlichten Seele und einem verherrlichten Leib, den er in einem Augenblick schon bekommen hat, wie alle, die entrückt werden, denn die werden in einem Augenblick verwandelt. Sie sterben nicht körperlich, sondern ihr Körper wird in einem Augenblick umgestaltet zur Unsterblichkeit und zur Herrlichkeit, ohne zu sterben. Vielleicht darf das einer von uns erleben. Wissen es nicht, wann der Herr Jesus das macht. So steht Mose quasi als Vertreter all jener Wiedergeborenen hier auf dem Berg, die im Glauben an Jesus sterben und durch ihren Tod in das Reich eingehen und noch auf ihren verherrlichten Körper warten. Und Elia steht als Vorläufer aller auf diesem Berg, die in Zukunft entrückt werden, ohne zu sterben, verherrlicht werden und auch in das Reich gelangen. Es sind zwei verschiedene Gruppen, beide erlöst. Geht nur ein bisschen unterschiedlich vor sich. Und die stehen jetzt hier, verherrlicht. Wir können uns auch mal fragen, wie geht es uns eigentlich, wenn wir an das Sterben und an den Tod denken? Frage, hast du überhaupt die Hoffnung der Herrlichkeit? Ich hoffe ja. Du brauchst dazu Jesus natürlich, seine Erlösung. Hast du Jesus angenommen? Dann wird dein Sterben ein wunderbarer Exodus sein. Eigentlich nur der Übergang von einem Platz zu einem viel besseren Platz. Der Eingang ins ewige Leben, ins Reich Gottes, auch in das tausendjährige Reich. Das andere ist natürlich, wenn jemand nicht Jesus angenommen hat, dass es für ihn ein Übergang ist, das Sterben in die ewige Nacht, in die ewige Trennung vom Herrn. Wenn du Jesus kennst, macht dich die Tatsache, dass dein Sterben nichts anderes als der Aufbruch zu einem herrlichen Ort ist, in die Gemeinschaft mit Jesus, macht dich das froh? Eigentlich kann uns das doch froh machen. Dass wir verherrlicht sein werden, wie Mose, wie der Elia hier. Ist dir klar, dass du verherrlicht sein wirst? Dass deine Zukunft im Reich des Messias sein wird? Was er hier auf Erden errichten wird, irgendwann, wenn er kommt. Und du bist dabei, weil du Jesus gehörst. Verherrlicht. Du darfst an seiner Herrschaft mit teilhaben. Als sein Mitarbeiter ja, diese neue Weltordnung, die Gott dann schafft, miterleben. Als König der Könige wird er das tun. Die Politiker träumen davon, dass überall Frieden ist, dass alle Menschen ernährt werden. Du darfst dabei sein. Der Tod ist dazu nur der Tunnel. Ein letzter ganz kurzer Gedanke. Kennst du auch die Unbesonnenheit des Petrus aus deinem Leben? Denn Petrus sagte ja, oh Jesus, jetzt bauen wir 3 Hütten. Du kriegst eine Elia und Mose. Aber er wusste gar nicht, was er sagte. Das war irgendwie unbesonnen. Aber ihr Lieben, es war gar nicht so verkehrt. Es war nämlich irgendwie biblisch, was er sagte. Denn in Sacharja 14 steht nämlich, dass das Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich gefeiert wird. Es ist eigentlich die Erfüllung des Laubhüttenfestes. Und was macht man am Laubhüttenfest? Man baut Hütten. Also hat der Petrus eigentlich recht, er hat es verstanden. Jedenfalls zum Teil. Trotzdem hat er vorschnell, unbedacht und übereilt geredet, und das passiert uns auch oft. Er hatte nämlich nicht verstanden, dass vor all dem Jesus erst sterben muss. Es beginnt noch nicht das Reich. Erst muss doch Jesus ans Kreuz. Und dann gibt es ein zweites Kommen und dann werden die Hütten gebaut. Im tausendjährigen Reich. Die Schrift sagt uns, dass zum praktischen Leben in der Heiligung Besonnenheit dazugehört. Das müssen wir lernen. Ausgleichend sein, diszipliniert handeln, umsichtig handeln, Extreme vermeiden, selbst beherrscht sein können, auch so überschäumenden Eifer und Rastlosigkeit eintauschen gegen Ausgewogenheit. Das ist auch Besonnenheit. Sei es jetzt im Handeln oder im Reden oder in der Beurteilung anderer. Frage, lässt du dich schnell von außergewöhnlichen oder ungünstigen Umständen oder Störungen zu ungeistlichen Reaktionen verleiten, anstatt ins Gebet zu gehen? Derselbe Petrus, der schreibt in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, 7, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das schreibt der unbesonnene Petrus. Besonnenheit soll ein Kennzeichen der Gemeindeältesten sein, ein Kennzeichen der gläubigen Männer, ein Kennzeichen der gläubigen Frauen. Ihr lest es in Titus 2. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7. Lernen wir diese geistliche Tugend der Besonnenheit. Und das können wir lernen, wenn wir treu mit dem Wort Gottes umgehen, denn das wird uns verändern. Es ist das große Ziel der Gnade Gottes und damit des Herrn, dass wir nicht nur erlöst sind, sondern der Welt zeigen, was es heißt, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und Besonnenheit ist nichts Kleines, es ist ein ganz wichtiger Faktor zu einem gottesfürchtigen Leben. Jesus möchte, dass aus Unbesonnenen Besonnene werden. Woher wissen wir das? In einem zusammenfassenden Vers wird es nämlich genannt, in Titus 2, 11 bis 12, wo so die Gnade und die Heiligung beschrieben wird. Und da kommt Besonnenheit vor. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und jetzt kommt es, und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. 3 wichtige Punkte. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Petrus durfte das lernen. Denn Gott nahm einfach die 2 verherrlichten Heiligen wieder weg. Elia weg, Mose weg. Sodass sich der unbesonnene Vorschlag des Petrus in Wohlgefallen auflöste. Und übrig blieb allein Jesus. Und das entscheidende Wort des lebendigen Gottes an uns alle. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Hört auf ihn. Darauf kommt alles an. Amen. Ja, lasst uns ein Lied singen, was das Thema aufnimmt. Das ist die 285 im grünen Buch. Das heißt, Jesus, wir sehen auf dich. Darf ich das dir übergeben? 285.